Ja, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie die Philosophie, die heidnische Philosophie, dann die rationalistische Philosophie, wie sie den Menschen dahin verführt, gesteuert hat, wo er jetzt steht, ich meine jetzt den westlichen Menschen, den europäischen Menschen, wo er steht, dann ist es umso unfassbarer, dass die Theologie sich von der gleichen Denke hat bezwingen lassen. Ja. Und so habe ich diesen dritten Teil überschrieben mit «Die Philosophie wird Herrin der protestantischen Theologie». Es begann in der protestantischen Theologie. Die katholische kam dann etwas später nach. Ja, einst war es so gewesen, ich habe das kurz erwähnt, dass in der mittelalterlichen, die mittelalterliche Philosophie, die Scholastik, sie wollte nichts anderes erreichen als die Lehren der Kirche, also was die Kirche über Gott und über Christus lehrte, durch die Philosophie stützen, stärken, bestätigen. Und so sagte man, die Philosophie sei Ancilla-Theologie. Ancilla, das ist eine Magd. Magd der Theologie. Also sie sollte der Theologie zudienen, ihr untergeordnet sein. Aber das änderte sich im 18. Jahrhundert, begann sich das zu ändern. Zunächst hatte natürlich Rationalismus und Aufklärung, das Denken der Aufklärung, keinen Einfluss auf die Öffentlichkeit. Aber Theologen, Pfarrer, die gehörten ja zur Bildungselite und die haben dann auch sehr bald angefangen, diese kursierenden Ideen und Schriften auch zu lesen. Sicher viele noch sehr distanziert, haben es abgelehnt, aber da begannen auch Einzelne, das zu verinnerlichen. Und einer der ersten, der das tat, das war ein französischer Hugenotte. Er war zwar nicht Theologe, er war Arzt, aber hatte theologische Interessen. Und zwar Jean Astruc. Also mit C, aber ich habe das ja dann im Skript, einfach ein C am Ende, Astruc. Geboren 1684 in Sauve, Frankreich, Sohn eines protestantischen Predigers. Und er veröffentlichte 1753, er lebte dann in Brüssel, seine Konjektur, also Konjekturen. Was ist eine Konjektur? Wenn man sagt Konjektur, es geht im engeren Sinn, man spricht von Konjektur zum Beispiel in der Textkritik, also wenn man verschiedene Textvarianten vor sich hat und dann kann man eine, und irgendwie keine zufrieden zu sein, kann man eine Konjektur, eine Mutmaßung anstellen. Wahrscheinlich hätte das so heißen müssen. Eine Konjektur, eine Mutmaßung. Also Konjektur sur les mémoires originaux. Also Konjekturen über die originalen Mémoires. Also das sind eigentlich Erinnerungsschriften. Dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Also Mutmaßungen über die Originalschriften, an denen es so zu sein scheint, dass Mose sie gebraucht habe zum Schreiben der Genesis. Immerhin sagt er, Mose hat die gebraucht, aber Mose hat sie geschrieben. Aber das war schon ein erster Schritt, dass man sich fragt, aha, die Bibel, so wie sie da vorliegt, nicht Mose hat alles geschrieben. Es sind verschiedene Quellen da zusammengeflossen, auch wenn Mose sie gebraucht hat. Gut. Und dort erörtert er den Unterschied zweier Quellen, die zur Entstehung der Genesis geführt haben sollen. Er beobachtet, und wenn ihr das nachlest, im hebräischen Alten Testament, also 1. Mose 1,1, also das können viele sogar auswendig, auch wenn sie kein Hebräisch gelernt haben, Bereshit bara Elohim, im Anfang schuf Elohim. Und in 1. Mose 1, im Schöpfungsbericht, steht immer der Name Elohim. Dann steht Vayomer Elohim, und Elohim sprach, Yihor Vayihor. Nachher Vayabdel Elohim. Und Elohim schied Licht und Finsternis. Also immer Elohim, immer das ganze Kapitel. Und dann mit einem Mal in 1. Mose 2, im Vers 4, da heißt es dann, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, als Gott, der Herr, so steht es in den deutschen Übersetzungen, als Elohim Yahweh. Ah, da kommt ein anderer Gottesname vor. Und in Kapitel 2, dort ist immer wieder, also Elohim, aber daneben auch Yahweh. Und dann sagt, aha, das ist eine andere Quelle. Das hat ein anderer geschrieben. Wegen des Gottesnamens. Und diese Idee, die hat dann bei den Protestanten gegriffen, unter protestantischen Theologen. Und das hat man dann so aufgenommen und dann angefangen weiter zu spinnen und zu fragen, aha, da sind wohl mehr Quellen noch da. Also nicht nur einer, der den Gottesnamen Elohim verwendet, ein anderer, der den Gottesnamen Yahweh verwendet, einer, der beide verwendet und dann einer, der nur Yahweh verwendet und so weiter. Und so distanzierte man sich von der durch die Bibel uns offenkundig gemachte und von der christlichen Kirche auch immer so verstandenen Sicht, dass nämlich Mose alle 5 Mosebücher geschrieben hat. Und darum ist es auch so schön, dass man im Deutschen sagt, erstes Buch Mose und so weiter. Mose, man sagt immer Mose. Ja, und das begann man dann in Frage zu stellen. Nun, das war erst ein Anfang. Aber das ist wie, wenn in einer Staumauer ein erster Riss da ist. So ein erster Riss. Und damit kündete sich an, dass diese Staumauer dann irgendwann einmal brechen würde. Und alles einbrechen würde. Und alles verloren gehen würde, was die protestantische Theologie seit der Reformation als gemeinsames Gut und Erbe festgehalten hatte. Ja, und ein erster Name, der erwähnt werden muss, das war der, der die ganze Bibelkritik begründete. Und zwar bei ihm ist schon alles da, was in den nachfolgenden Jahrhunderten von protestantischen Theologen dann vertreten wurde und worauf aufbauend weiter gemutmaßt wurde. Und dieser Mann hieß Johann Salomo Semler. Johann Salomo Semler. Evangelischer Theologe, Professor für Theologie in Halle. Was sagt euch der Name Halle? Kommt euch ein Name in den Sinn von einem Gottesmann, der in Halle lebte, wirkte, diente? Bitte? Richtig, es werden auch christliche Bekenntnisschulen nach ihm genannt. Hermann August Franke, evangelischer, auch Theologe, aber wirklich gläubig, Christ. Ja, und er war Theologe in Halle, im protestantischen Halle. Semler, geboren 1725, gestorben 1791. Der Schweizer Theologe Armin Sierschin, das scheint, klingen nach ein polnischer Name zu sein, ist aber Schweizer, ein bibelgläubiger Theologe. Er hat ein Buch geschrieben unter dem Titel «Die Bibel im Griff?». Und da in knappen Zügen, übersichtlich, gut verständlich, bekommt man einen guten Eindruck davon, was die Grundlagen, was die Methoden der ganzen historisch-kritischen Forschung sind. So nennt sich diese Art, Theologie zu treiben. Historisch-kritische Wissenschaft oder historisch-kritische Forschung. Also ich kann das sehr empfehlen, wer das einmal wissen will, einmal durchlesen, dann bekommt man so die allerwichtigsten Standpunkte, Ansichten, Vertreter dieser Ansichten. Man lernt sie dort kennen. Und dieser Sierschin, Er schreibt, er nennt Semmler den Vater der historisch-kritischen Methode. Vater dieser Methode. Er war Zeitgenosse von Immanuel Kant. Und er machte das, was Eckhard Schnabel folgendermaßen umreißt. Eckhard Schnabel aus seinem Buch Inspiration und Offenbarung. Der bedeutendste wissenschaftliche Vertreter der theologischen Aufklärung, Johann Salomo Semmler, griff die Autorität des biblischen Kanon an. Die Gleichstellung von Altem und Neuem Testament, die Inspiration des biblischen Textes, sowie die Identität von Heiliger Schrift mit dem Wort Gottes. Ja, also eben, er sagte, Heilige Schrift ist nicht nur alles Wort Gottes. Heilige Schrift, so nennen wir dieses Buch da. Steht drauf, Heilige Schrift. In Fraktur draufgedruckt. Aber das ist nicht alles Wort Gottes. Vieles ist Menschenwort, nicht alles ist Gottes Wort. Ja. Paul.
Hatte so ein Semmler den Gedankengang, dass er eigentlich Sachen besser machen wollte, oder war er bewusst offensiv gegen Gott?
Er wollte ganz sicher der Christenheit und der Kirche dienen. Er meinte, das helfe den Christen, die Bibel besser und richtig zu verstehen. Aber das ist natürlich, woher kommt eine solche Vorstellung? Dann hat man ja selber keinen Glauben mehr. Dann meint man, das Denken der Aufklärung sei dem, was uns die Bibel sagt, überlegen. Wir müssen die Bibel lesen im Licht des Denkens der Aufklärung. Statt das Denken der Aufklärung zu beurteilen, im Licht der Bibel. Alles auf den Kopf gestellt. Nun, die meisten, die tun das nicht mit böser Absicht. Natürlich hat es dann solche Ideologien gegeben, die wollten das Christentum vernichten, ausrotten. Das wollte der nicht. Aber er war verführt. Er war betört worden von diesem Denken der Aufklärung. Also mit Semmler beginnt in der deutschen Theologie die Bibelkritik. Und innerhalb einiger Generationen wurde die protestantische Theologie, die Schultheologie, vollständig von der regiert. Es war nicht immer so. Das hat mir jemand gesagt in den Jahren 80, 81, 2, 3, 84, war ich jedes Jahr in der DDR, habe dort Geschwister besucht, lernte dort einen gewissen Manfred Scheller kennen, der sich sehr gut auskannte in der Geschichte der Theologie. Auch all diese Theologen, die Konservativen, die Liberalen gut kannte. Und der sagte mir, dass es in Deutschland an den protestantischen, evangelischen, theologischen Fakultäten, dass es dort immer zwei Neutestamentler gab, zwei Alttestamentler. Also einer liberal, einer konservativ. Das war noch bis zum Krieg, bis zum letzten Krieg so. Aber nach dem Krieg nur noch Liberale. Also wer jetzt glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist, der wird nur belächelt. Du bekommst nie eine Professur. Nirgends in Deutschland, nirgends in der Schweiz, nirgends als Theologe, wenn du das glaubst. Du musst also die historisch-kritische Methode, diese wissenschaftlich sich nennende Methode, die musst du verinnerlicht haben und die musst du den Studenten vermitteln. Also Kritik an der Bibel. Und eben das kommt aus, man ist den Vorgaben der Philosophie gefolgt. Man kann das biblisch ja nicht begründen, die Bibel sagt immer das Gegenteil. Bezeugt von sich selbst, dass sie Gottes Wort ist. Und so war es die Philosophie, die Theologie verdarb. Und man hat diese Warnung des Apostels Paulus, wir haben sie gestern schon gelesen, ich lese sie noch einmal, man hat diese Warnung ignoriert. Kolosser 2, Vers 8. Gebt Acht, dass nicht jemand euch als Beute wegführe durch die Philosophie, durch eitlen Betrug. Und beachten wir solche Warnungen nicht, dann werden wir sehr schnell durch die Künste der Philosophie betört, benebelt, verführt. Wir müssen zusehen, dass das, uns immer regiert, dass das Paulus bei den Korinthern befürchtete, dass es nicht mehr da war. Er befürchtete, dass wie die Schlange Eva verführte, auch die Gläubigen in Korinth verführt würden, weggeführt denn. Wovon? Wie drückt er sich aus? Von der Einfalt gegenüber dem Christus. Dieses einfältige Auge, dieses nie hinterfragte Vertrauen, dass er der Herr ist, dass er die Wahrheit ist. Ihm vertrauen in allen Dingen, diese Einfalt gegenüber dem Christus. Wir müssen zusehen, dass wir die behalten. Und so schrieb also Semler ein Buch mit dem Titel, 1771 erschienen, Abhandlung von freier Untersuchung des Kanon. Könnt ihr euch erinnern, frei, bei wem begegneten wir dem schon? Von dem wir hörten, dass er als erster, nicht Christ, war nicht Christ, aber als erster die Bibel kritisch hinterfragte und viele Argumente nannte, warum die Bibel nicht von Mose geschrieben sein könne. Wisst ihr noch? Baruch Spinoza. Und er hat auch gesagt, ich will jetzt unvoreingenommen frei einmal untersuchen, frei. Semler, frei. Frei? War er frei? In seinem Urteil? Natürlich nicht. Er wollte sie untersuchen jetzt unter diesen philosophischen Vorgaben, Voraussetzungen, die er zu seinen eigenen gemacht hatte. Und eben, wir sind nie frei. Wir können uns nur darüber klar werden, will ich diesem Buch glauben oder nicht? Und dann bin ich voreingenommen. Ich glaube, das ist Gottes Wort. Natürlich habe ich Gründe, das zu glauben. Denn dieser Glaube hat sich in meinem eigenen Leben hundertfach, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und das sind jetzt schon, stimmt das? Ja, 51 Jahre. Oder 52. Und so haben wir Gründe, diesem Buch zu vertrauen. Also, was meint Semler mit frei? Er meint frei von den biblischen Selbstaussagen. Aber nicht frei von diesen philosophischen Vorgaben. Frei von dem, was die christliche Kirche seit den Tagen der Apostel geglaubt hat. Wir lösen uns jetzt mal von dem und wir schauen das jetzt einmal ganz anders an. Die Bibel. Ja, biblisch gesprochen, was ist denn überhaupt Freiheit? Worin besteht die Freiheit des Christenmenschen? Oder was meint Paulus, wenn er sagt, für die Freiheit hat Christus uns, euch, frei gemacht? Was ist unsere Freiheit?
Freiheit vom Gesetz.
Gut. Im Galaterbrief ist das ganz wichtig, Freiheit vom Gesetz. Freiheit von. Und Freiheit auch, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Freiheit von der Macht der Sünde. Freiheit von. Aber Freiheit heißt ja auch Freiheit zu. Ist ja noch wichtiger. Wir müssen nur frei werden von etwas, damit wir frei werden können zu etwas oder für etwas. Ja, was solltest du sagen?
Freiheit, das zu tun, was Gott will.
Ganz richtig. Freiheit, dass wir das tun können, was Gott will. Dass wir wollen und vermögen zu tun, was Gott will. Das ist die Freiheit des Christen. Und das müssen wir vor Augen behalten. Das ist unsere Freiheit. Und er beginnt damit Freiheit von Gott. Freiheit von Gottes Wort. So beginnt es immer. Ja. Und so löst er sich vom reformatorischen Schriftprinzip, das wir am Montag miteinander im Überblick in Erinnerung riefen, das reformatorische Schriftprinzip, die Schrift allein, die ganze Schrift, die Schrift legt sich selbst aus, die Schrift ist ohne Irrtum. Und die Schrift genügt und die Schrift ist vollständig, hinlänglich, keine anderen Informationen nötig. Alles, die Schrift genügt für alles, was das Leben im Glauben, in der Nachfolge, das Leben in der Gottseligkeit betrifft. Davon hat er sich gelöst. Seine Kritik setzt an bei der Auffassung von Inspiration. Er kritisiert also das reformatorische Inspirationsverständnis, er kritisiert das Inspirationsverständnis der lutherischen Orthodoxie. Das waren so die ein, zwei Generationen von Theologen, die auf die Reformation folgten, die an der Verbalinspiration, an der vollen Inspiration festhielten, das vertraten und lehrten, von dem distanziert er sich. Und so kommt er zum Ergebnis, Heilige Schrift und Wort Gottes ist gar sehr zu unterscheiden. Und jetzt wisst ihr, was gemeint ist. Denn ein Christ, ein Einfältiger, wie wir hoffentlich alle sind, wenn wir das erste Mal hören, Heilige Schrift ist doch Wort Gottes, kann man doch gar nicht unterscheiden. Aber er meint eben Heilige Schrift. Das, was wir Heilige Schrift nennen, ist ja gar nicht alles Wort Gottes. So. Gar sehr zu unterscheiden. Dann schreibt er, zu der Heiligen Schrift gehören Ruth, Esther, Hohes Lied und noch einige mehr. Aber zum Worte Gottes, das alle Menschen in allen Zeiten weise macht zur Seligkeit, gehören diese heilig genannten Bücher nicht. Ruth, Esther, Hohes Lied. Nicht Wort Gottes. Sagt er. Ja, eine kühne Behauptung. Er ist ja schon allerhand. Einfach behaupten. Belegen kann er es ja nicht. Und das habe ich bei Karl-Heinz Michel dieses Zitat abgeschrieben aus seinem Band Anfänge der Bibelkritik. Das nannte ich schon gestern. Also diese Texte seien erst, und das ist seine zweite Behauptung, ist, alle Texte der Bibel seien immer sehr lange nach den berichteten Ereignissen entstanden. Das Christentum sei bis zum 2. Jahrhundert mündlich überliefert worden. Nun, man kann ihm noch so weit insofern verzeihen, also es ist trotzdem noch unverzeihlich. Denn auch Semler wusste, dass wir Schriften hatten, also griechische Schriften von griechischen Philosophen, griechischen Dramatikern, griechischen Historikern, die alle weit ins vorchristliche Zeit zurückreichen. Das wusste ja Semler. Die Griechen konnten schreiben. Herodot konnte schreiben im 5. Jahrhundert. Homer, das ganze homerische Epos wurde aufgeschrieben in vorchristlicher Zeit. Da war ein Zeitgenosse Homers, Hesiod, seine Werke, Tage und Werke, alles geschrieben. Und dann die platonischen Dialoge, alles geschrieben. Wir wissen es ja, die Septuaginta, geschrieben in vorchristlicher Zeit. Und wie er dann so etwas behaupten kann, bis ins 2. Jahrhundert hätten die Christen, die in diesem Kulturraum lebten, im 1. Jahrhundert, die konnten noch alle schreiben. Seine Binsenwahrheit. Seltsam, wie Leute das haben schlucken können. Sei mündlich überliefert worden. Und damit will er nur sagen, ja, man hat das so lange einander erzählt und dann hat viele sich so im Lauf eben, der eine erzählt es dem und der erzählt es dann weiter und am Schluss war etwas ganz anderes da, als am Anfang wirklich geschehen war. Ja. Das wollte er damit sagen. Daher sei also in der Schrift zwar das Wort Gottes enthalten, aber die Schrift ist nicht Wort Gottes. Und so müsse man die Verbalinspiration zurückweisen und man müsse eben die Schrift analysieren, kritisch auf Fehler, Widersprüche, Zusätze hin sichten und das herausnehmen, wegkleiden. Das geschichtliche Verständnis des biblischen Kanons ist für Semler die Voraussetzung, eben das geschichtliche Gewordensein des Kanons ist ja auch nur in der Geschichte. Langsam hat sich der Kanon und haben sich auch diese Bücher so herausgebildet. Nur so könne man die Bibel recht verstehen. Und unter geschichtlich versteht er eben nicht das, was wir verstehen, unter historisch. Wir sagen, die historischen Berichte sind alle wahr, genau so, wie sie geschehen sind. Wie sie in der Bibel beschrieben sind. Genau das ist geschehen. David war David, er lebte dort, er lebte in jener Zeit. Hiob war Hiob, er lebte im Land Uz, er hatte diesen Namen, er hatte drei Freunde, die hatten diesen Namen, die kamen aus diesen drei Städten, Naama und wie sie andere die drei Städte hießen. Historisch. Aber er meint nicht das, sondern er meint, die Geschichte, die Bibel ist auch nur geschichtlich geworden, in einem geschichtlichen Prozess so langsam entstanden. Das wird nachher bei Ernst Trölt, den werden wir auch noch kennenlernen, kurz, eine ganz zentrale Rolle spielen, die Historisierung der gesamten Theologie. Eben, die ganze christliche Theologie, alles, was die Christen oder was in der Bibel steht, das ist nur historisch in jener Zeit vorherrschendes Denken gewesen. Und so ist auch das, was in der Bibel steht, nur Niederschlag von dem, was in der Geschichte jeweils gedacht wurde. Also das ist Hegel. Dort war der absolute Geist, war halt dort auf dem Stadium. Und darum dachten die Menschen so, als die Bibel geschrieben wurde. Und das war, wie Helmut Thielicke schreibt, in seinem Überblick über das Denken der Neuzeit, Helmut Thielicke schreibt, gegenüber der Orthodoxie und dem Theismus war das ein radikaler Bruch, der hier geschah mit Johann Salomo Semmler. Semmler wurde damit gerade zum Vater der modernen historisch-kritischen Forschung. Und dann spricht er, wie wir schon hörten, bei also Kanonkritik, Inspirationskritik, und dann spricht er, wie wir schon bei Baruch Spinoza hörten, von Akkommodation, also Anpassung an die Erwartungen der Leute. Jesus habe auch nur so geredet, weil die Leute halt an Engel glaubten und an Wunder und solche Dinge, hat Jesus halt auch von Engeln geredet. Und die Leute es nur so auffassen konnten und damit rechneten, dass man halt an Engel glaubt. Und darum eben steht im Neuen Testament auch von Dämonen, von Wundern und so weiter. Aber all diese Dinge, eben Wunder und Dämonen und Krankenheilungen, all diese Dinge, die seien ja nicht das Entscheidende. Das sei nur das äußere Kleid, eben die Anpassung, das sei das Gewand, in dem die Lehren Jesu einherkommen mussten für das Volk, einfach um denen möglichst entgegenzukommen. Aber man müsse dieses Kleid müsse man wegnehmen und dann die eigentlichen Aussagen finden. Und so geht es bei all dem nur um moralische, sittliche Tatsachen und Belehrungen, die da vermittelt werden sollen. Und so verlässt er das, was zum herrschenden Prinzip der Bibelauslegung der Reformatoren gehörte, dass man die Bibel liest nach dem Literalsinn, nach dem Wortsinn, historisch-grammatisch. Also die Geschichten liest und grammatikalisch die Texte analysiert, wer handelt, wer ist das Subjekt, was ist die Handlung, was ist das Verb, wen affiziert das Verb, also die Handlung, also wen betrifft das Verb, das Objekt, wann geschah es? Vergangenheitsform, Gegenwartsform und so weiter. Und so verstehen wir die Worte Gottes. Und das war das Auslegungsprinzip der Reformatoren. Und er verlässt das. Nicht Literalsinn, sondern hinter dem äußeren Schein, ist ja nur Schein, ist ja nicht das Entscheidende, das eigentliche Sehen. Augustin lässt grüßen. Huhu. Er hat die Bibel auch so gelesen. Ja. Origenes hat auch so gelesen, die Bibel so gelesen. Das Äußere weggeschält, wir müssen so den Geistersache, das Geistige sehen. Die Bibel müsse also wie jedes andere Buch studiert, bewertet und gesichtet werden, so Kritik. Zweitens Akkommodation, Anpassung. Drittens, aus der Bibel das Echte, das bleibend Wahre herausschälen. Viertens, das kommt uns auch vertraut vor, das bleibend Wahre, das sind die moralischen Lehren der Bibel. Was fehlt? Bitte?
Historischen Berichte.
Die historischen Berichte fehlen. Und was fehlt auch? Will die Bibel nur Moral lehren? Oder was will die Bibel lehren?
Jesus Christus.
Und damit Heil. Die Aussagen über das Heil. Das ist das wirklich Wichtige. Aber das hängt natürlich mit dem Historischen zusammen. Warum? Warum kann man das, muss man das auch sagen? Wenn die Bibel historisch nicht glaubwürdig ist, dann hat die Bibel auch keine Botschaft, keine Lehre zum Heil. Warum kann man das so absolut sagen? Ja.
Ja, wenn die Bibel in ihren historischen Berichten nicht zuverlässig ist, wie soll sie das in den Aussagen für das Heil sein?
Ja.
Und man hat ja kein Vertrauen
ja.
darauf.
Ja. Stimmt, ja. Und dann kommt dazu, und das ist das wirklich Entscheidende, Gottes Heil, das ist sein Handeln in der Geschichte. In der Geschichte wird Gott Mensch. Seine Geburt wird datiert. Wann geboren? Es wird gesagt, wo er geboren wird. Es wird gesagt, wie er gelebt hat. Und dann wird berichtet als historischer Bericht, dieser menschgewordene Gottessohn hängt dort außerhalb der Tore Jerusalems an ein Kreuz, geschlagen, verblutet, gibt sein Leben dahin. Das ist ja die Botschaft der Errettung. Und wenn die Bibel nicht historisch zuverlässig ist, dann ist das eine Erfindung, diese Geschichte. Dann gibt es keine Errettung, dann ist das keine Heilsbotschaft. Also in der Historizität liegt ja das Heilshandeln Gottes. Sein Heilshandeln geschah in der Geschichte, in Zeit und Raum. Und das habe ich in der Glaubwürdigkeit der Bibel 1 auch stark unterstrichen. Wenn wir den historischen Aussagen nicht trauen, dann haben wir am Ende keine Botschaft der Errettung mehr. Das ist ja die Errettung. Und da haben wir Berichte davon. Und das, worauf du zu Recht auch Bezug genommen hast, die Apostel haben das nachher dann ausgedeutet, dieses historische Geschehen. Die Tragweite dieses Geschehens außerhalb der Tore Jerusalems und der Auferstehung. Sie haben das ausgedeutet, warum das geschehen musste. Diese Stunden am Kreuz sind gezählt. Man kann nicht exakter historisch schildern. Die Stunden werden gezählt. Die Tage werden gezählt. Der Tag wird genannt, an dem er auferstand. Die Tage werden gezählt, wie lange er nach der Auferstehung noch da war. Was wir sehen, das ist exakter historischer Bericht. Und so schreibt niemand, der nicht eben sagen will, das ist wirklich geschehen. Also das Historische. Wenn man da anfängt, das anzutasten, dann bist du am Ende nur dort, wo du sagst, das ist alles nicht wichtig, das Historische. Es geht ja nur um Moral. Wenn es so wäre, dass es in der Bibel nur um Moral ginge, könnten wir sagen, ja, historisch nicht wichtig. Aber das Wichtigste an der Bibel ist nicht Moral. Sondern das Wichtigste an der Bibel ist Gottes Heilshandeln, die Heilsbotschaft. Wenn also die Bibel wie jedes von Menschen geschriebene Buch behandelt werden soll, dann hat man sich eben davon verabschiedet, von dieser Tatsache, von dieser Überzeugung, dass wir von Gott nur so viel wissen können, als Gott von sich selbst zu erkennen gibt. Gäbe Gott sich nicht zu erkennen, könnten wir von Gott gar nichts wissen. Nun, Gott gibt sich zu erkennen durch die Schöpfung. Da gibt er sich zu erkennen, da können wir schon etwas erkennen. Aber dann gibt er sich zu erkennen, sein Inneres. In diesem Lied haben wir das schön gesungen, dein Herz hast uns offenbart. Oder wie hieß es? Dein Wort offenbart uns Gottes Herz. Eben, das Herz, das ist das Verborgene Gottes. Und das hat er offenbart in, durch seinen Sohn und mit der Schrift. Und wir können Gott nur erkennen, weil er sein Inneres offenbart. Nur darum können wir sein Inneres erkennen. Hätte er es nicht getan, wir wüssten nichts vom Herzen Gottes, von seinem Willen, von seinem Heilswillen, von seinen Heilsabsichten, von seinem Heilsratschluss. Wir wüssten nichts. Und dann zu sagen, wir müssen die Bibel kritisch untersuchen, dann hast du dich von der Quelle der Errettung selber abgeschnitten. Und dann bist du am Ende, wer ist dann dein Retter? Na, du selbst, da musst du dich selbst retten. Sieh zu, ob du das kannst. Dann Semlers Hermeneutik, also seine Prinzipien zur Bibelverständnis, Bibeldeutung. Erstens, zuerst müsse die Bibel kritisch, also wissenschaftlich interpretiert werden. Gesichtet beurteilt werden. Dann zweitens, das ist also das Erste, nachher zweitens muss man die Bibel erbaulich deuten und erklären. Also dass die Leute in ihrer Moral bestärkt und gestützt werden. Nun, wo hatten wir das schon gehört? In der Bibel kommt es auf die Moral an. Das sei das Entscheidende. Bei welchem Denken hatten wir das erste Mal so formuliert, direkt formuliert, gehört? Könnt ihr euch noch erinnern?
Pragmatismus.
Ja, Pragmatismus. Ja, das ist Pragmatismus. Aber jetzt bei welchen Denkern, welcher Denkschule?
Puritan.
Nein, Puritaner sicher nicht.
Deismus.
Also bei denen war die Praxis sehr wichtig. Aber die haben sicher nicht gesagt, es kommt nur auf die Moral an. Denen war auch die Erlösung das Wichtigste. Ja, beim Deismus, wer sagt es? Ja, du. Die Deisten. Im Deismus sagt man, es ist die Moral. Das ist das Entscheidende. Gehört zu den 5 Punkten des Deismus. Über das Wesen Gottes und über die Pflicht des Christen. Die Pflicht des Christen ist das Gute tun. Die Moral der Bibel, das ist gut. Und bei wem kam das wieder?
Kant,
ganz richtig. Wo? Weißt du noch wo? Ja, in der Kritik der praktischen Vernunft. Dort sagte, wir müssen die Bibel so nehmen, als wäre sie Gottes Offenbarung, denn eben ein Glaube an Gott ist praktisch vernünftig. Und da geht es um die Moral. Es ist praktisch für das Zusammenleben der Menschen, für gute Ethik. Es ist gut dazu, dass man den moralischen, den kategorischen Imperativ fordern kann. Dafür ist die Bibel gut. Also nur Moral. Das war also Semmler. Und er trat damit eine Lawine los. Und die Lawinen, die sammeln ja immer mehr Schnee und werden immer breiter. Und reißen immer mehr. Nachher ins Verderben.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.